Heute ist ein besonderer Tag, haben wir schon mitbekommen. Wir haben die Taufe heute. Ihr vier lasst euch taufen. Und für mich als Jugendleiter ist natürlich eine besondere Freude, dass es auch drei Jugendliche aus meiner Jugendgruppe sind, die sich heute taufen lassen. Das freut mich ganz besonders. Und Marian freut mich natürlich auch. Es ist ein ganz besonderer Tag für euch vier sowieso, für eure Verwandten, für uns als Gemeinde. Und in der Heiligen Schrift, da ist auch von einem besonderen Tag die Rede oder eigentlich von einer besonderen Nacht, in der einige Menschen sich auch haben taufen lassen. Und genau diesen Abschnitt möchte ich gern lesen. Der steht in der Apostelgeschichte 16, in Versen 23 bis 34. Wenn jemand das gerne mitlesen möchte, könnt ihr jetzt eure Bibeln aufschlagen. Wenn jemand keine Bibel dabei hat, wir haben hinten welche ausliegen in Regalen, rechts und links vom Hauptausgang oder Eingang. Da liegen welche, da darf man sich gerne eine holen. Immer gut, wenn man das vor Augen hat, was man liest. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Es geht um zwei Männer, die heißen Paulus und Silas. Sie waren dort in der Gegend unterwegs, um von Jesus zu predigen. Haben davor einer Frau geholfen. Und das hat aber anderen Leuten nicht gefallen, dass sie dieser Frau geholfen haben. Deswegen wurden sie verleumdet und ins Gefängnis geworfen. Und davor noch hart geschlagen, wie wir hier gelesen haben, das nur, um den Zusammenhang zu haben. Ich lese weiter ab Vers 24. Und sie befahlen dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten, und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Es war damals so, dass die Gefängniswärter mit ihrem Leben wirklich gehaftet haben für ihre Gefangenen. Und wenn ihnen Gefangener entwischt ist, werden sie hingerichtet worden. Und er wollte dieser Hinrichtung zuvorkommen und sich in sein Schwert stürzen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich möchte noch einmal kurz beten, wir können gerne dazu sitzen bleiben. Jesus, danke auch für diesen Gefängnisaufseher und für seine Familie, die begriffen haben, wie dringend sie Rettung brauchen. Danke, dass sie sich haben taufen lassen, und danke, dass wir heute auch vier Täuflinge hier haben, die sich taufen lassen möchten. Wir bitten dich darum, dass dein Wort zu uns redet, dass ich jetzt auch dein Wort richtig auslege und es so weitergebe, wie du es möchtest. Amen. Also Paulus und Silas, sie waren in diesen Hochsicherheitstrakt von diesem Gefängnis geworfen worden, weil jemand sie letztlich aus Missgunst und Profitsucht verleumdet hatte. Sie hatten also keine Straftat begangen, sie saßen nicht eine gerechte Strafe ab, sondern sie saßen unschuldig ein in diesem Gefängnis. Und da kann man sich dann schon fragen, Warum lässt Gott das zu? Warum müssen die beiden sowas aushalten? Sie haben nichts falsch gemacht, sogar wirklich was richtig gemacht, was Gutes gemacht, jemand geholfen. Und trotzdem müssen sie so leiden. Warum lässt Gott das zu? Und in unserem Text, da finden wir relativ schnell eine Antwort darauf. Die beiden waren im Gefängnis, damit dieser Gefängniswärter und seine Familie die frohe Botschaft hören. Damit die das Evangelium von Jesus Christus gepredigt bekommen. Und was für uns vielleicht auf den ersten Blick ungerecht oder sinnlos erscheinen mag, das hatte doch seinen festen Platz im Plan Gottes. Und was damals für Paulus und Silas gegolten hat, das gilt auch noch genauso heute. Wir sind als Christen, wenn wir Jesus Christus gehören, ihm nachfolgen, dann sind wir keinem blinden oder namenlosen Schicksal ausgeliefert, sondern dann sind wir in den Händen Gottes und dann ist Gott unser liebender Vater. Und dass wir in Gottes liebenden Händen als seine Kinder sind, das gilt auch dann, wenn wir auf die Frage, warum lässt Gott das zu, nicht immer so schnell eine Antwort bekommen, wie wir es jetzt ja in diesem Fall hier gelesen haben. In unserem Leben, da geschehen ja immer wieder Dinge, die uns nicht gefallen. Oder Dinge, die wir nicht verstehen oder die wir weder verstehen, noch dass sie uns gefallen. Und als Christ ist es wichtig zu lernen, zu solchen Dingen Ja zu sagen. Zu diesen Wegen, die Gott uns führt, Ja zu sagen. Ich weiß von einer Missionarin, die aus ihrem Missionsland ausreisen musste, weil es Unruhen gab, soweit ich weiß, und dann zurück in Deutschland war und ja die ganze Zeit irgendwie Schwierigkeiten hatte, wo sie nie richtig wusste, wie geht es denn weiter, soll ich jetzt hier in Deutschland wieder arbeiten, kann ich wieder in irgendein Missionsland ausreisen, wie geht es weiter. Sie wusste einfach nicht, wo ist es, war eine ganz schwierige und unsichere Situation für sie. Und sie hat darunter schon gelitten. Und irgendwann ist sie aber an den Punkt gekommen, wo sie gesagt hat, Gott, du darfst das. Du darfst mit mir so umgehen, das ist in Ordnung. Sie hat begriffen, als Christen, da gehört unser Leben eben diesem Herrn Jesus und er darf über unser Leben verfügen. Mittlerweile ist sie wieder glücklich ausgereist in ein Land und kann dort Menschen die frohe Botschaft weitergeben. Und dieses Ja, Gott, du darfst das, das sagt sich sonntagmorgens von der Kanzel runter, sagt sie das natürlich leicht. Man kann das auch leicht abnicken, wenn man hier auf den schönen Stühlen sitzt und es warm hat, kann man sagen, ja, Gott darf das mit meinem Leben schon machen. Aber wenn das echte Leben morgen am Montag wieder anfängt, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so easy, Ja zu sagen zu Gottes Wegen. Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn ich in der Schule wirklich mein Bestes gegeben habe und trotzdem sitzen bleibe, dann zu sagen, ja, du darfst das, wird dann schon ein bisschen schwieriger. Wenn ich unsterblich verliebt bin, und sich mein Schwarm aber gar nicht für mich interessiert. Wenn ich ohne ersichtlichen Grund von heute auf morgen gekündigt werde. Wenn ich vielleicht keinen Ehepartner finde. Oder wenn mein Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Wenn irgendeine schwere Krankheit in mein Leben tritt. Dann ist es nicht mehr so leicht zu sagen, ja, Herr Jesus, du darfst das. Aber ich glaube, es ist der einzige Weg, mit so einer Situation richtig umzugehen. Natürlich dürfen wir unseren Herrn auch bitten, die Situation zu verändern. Aber unsere grundsätzliche Einstellung sollte doch sein, Herr, du darfst das. Und ich finde, es ist wunderbar, dass wir das sagen können als Christen, dass wir eben wissen, wir sind in den Händen Gottes und er hat ein gutes Ziel mit uns und wir sind nicht dem blinden Schicksal ausgeliefert, keinem Zufall, nicht den Unbillen des Lebens oder irgendwas, sondern wir sind in den Händen unseres liebenden Vaters und deswegen können wir sagen, Herr, du darfst das, auch wenn wir die Situation gerade nicht verstehen. Und ich bin mir sicher, dass Paulus und Silas diese Überzeugung hatten, dass sie wussten, in den Händen Gottes, da ist es richtig, er führt unser Leben richtig und er darf mit unserem Leben umgehen, so wie er das möchte. Aber wenn wir uns die Geschichte hier anschauen von Paulus und Silas im Gefängnis, dann hat es wohl eine Weile gedauert, bis sie sich an diese Einstellung wieder erinnert haben, als sie dort im Gefängnis saßen. Wir haben davon gelesen, sie haben um Mitternacht angefangen, Gott zu loben. Aber ich schätze mal, dass sie irgendwann am frühen Abend wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen sind. Da waren noch Leute auf der Straße unterwegs, der Gefängniswärter war noch wach, als sie angekommen sind. Vielleicht war es 20 Uhr, als sie ankamen. Dann wurden sie geschlagen, mit Stöcken hart geschlagen, haben wir gelesen, und dann in diesen Hochsicherheitstrakt geschmissen von diesem orientalischen Kerker. Keine schöne deutsche Justizvollzugsanstalt, sondern wirklich so ein richtiges Kerkerloch wahrscheinlich. Man kann sich vorstellen, wie die Ratten hin und her huschen. Da sind sie jetzt. Vielleicht seit 20 Uhr abends. Ihr Rücken tut weh, wahrscheinlich blutet er sogar. Ihre Füße sind in so einem Holzblock fixiert, dass sie sich wirklich nicht bewegen können. Und da liegen sie. Wir wissen nicht, was sie in den 4 Stunden oder wie lang es auch immer war, wo sie da drin waren, gemacht haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, was ich gemacht hätte, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Und alle, die mich kennen, die wissen auch, was ich gemacht hätte. Ich hätte sicherlich gefragt, Gott, warum? Ich habe doch nichts Böses gemacht. Warum sitze ich hier ein? Warum lässt du das zu? Warum muss ich in diesem Loch sitzen, obwohl ich was Gutes gemacht habe, und andere, die wirklich schuldig sind, die laufen außen frei umher? Warum? Das wäre meine Reaktion ziemlich sicher gewesen. Und um Mitternacht, da fangen dann die beiden, Paulus und Silas, fangen an, Gott zu loben. Und als sie das tun und damit auf eine, finde ich, ganz besonders schöne Art und Weise sagen, Gott, du darfst das, da antwortet Gott und führt seinen Plan weiter aus. Da kommt dieses Erdbeben und von allen fallen die Fesseln ab. Und dieses Erdbeben als solches, da könnte man sagen, ja gut, das war halt ein Zufall. Sie haben Gott gelobt und dann war zufällig ein Erdbeben, könnte man vielleicht noch sagen. Aber dass dann alle Gefängnistüren aufspringen, dass von allen die Handschellen und Fußfesseln abfallen, das ist kein Zufall mehr, sondern das ist Eingreifen Gottes. Und Paulus und Silas, sie rennen nicht einfach weg, als sie auf einmal frei sind. Das könnte man ja erwarten. Die Gefängnistür springt auf, die Fesseln fallen von ihnen ab. Da würden die meisten einfach abhauen. Die beiden bleiben aber da. Und die anderen Gefangenen sonderbarerweise auch. Und Paulus und Silas warten da darauf, was hat Gott weiter mit dieser Situation vor? Und da wird jetzt zumindest mal teilweise sichtbar, warum, oder eigentlich besser gesagt, wozu Paulus und Silas ja dieses Unrecht haben leiden müssen. Sie halten den Kerkermeister vom Selbstmord ab und dann bricht dieser Kerl, der sicherlich kein Weichei war, der bricht richtig zusammen. Er fällt zitternd vor ihnen nieder und er fragt nicht, warum seid ihr nicht geflohen? Er fragt nicht, was ist in euch, was euch so anders macht, sondern er fragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Das ist doch eigentlich paradox. Der Gefängnisdirektor fragt seine Gefangenen, wie er gerettet wird. Warum sollte er als freier Mann Rettung nötig haben? Er ist noch nicht der, der einsitzt, sondern er ist der, der das Gefängnis bewacht. Aber da merken wir was davon, wie Gott auch hier im Hintergrund schon ja, die Fäden gezogen hat. Wir wissen nicht, wie er diesen Kerkermeister darauf vorbereitet hat, aber ganz offensichtlich war diesem Mann bewusst, dass er Rettung braucht. Aber Rettung wovon? Er saß ja nicht im Gefängnis, zumindest nicht im Gefängnis aus Stein und Eisen. Aber doch hat er wohl gewusst, ich bin auch ein Gefangener. Ein Gefangener meiner eigenen Schuld. Und das ist übrigens jeder Mensch. Jeder Mensch ist grundsätzlich mal ein Gefangener seiner eigenen Schuld, weil jeder Mensch jeden Tag Schuld anhäuft. Wir werden schuldig an uns selbst, wir werden schuldig an unsere Mitmenschen, wir werden schuldig an Gott, jeden Tag. Jesus Christus wurde mal gefragt, was denn das wichtigste Gebot sei. Und er hat dann gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also Gott und unsere Mitmenschen aufrichtig zu lieben, das ist das größte Gebot. Und da Liebe mittlerweile ein Allerweltsbegriff geworden ist, möchte ich kurz vorlesen, wie die Bibel selbst Liebe definiert. Da heißt es, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und schon allein an dieser Definition der Liebe und an der Aufforderung, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, da merken wir, dieses Gebot können wir nicht einhalten. Das funktioniert nicht. Wie oft haben wir unseren Mitmenschen gegenüber genau gegenteilig gehandelt? Wie oft waren wir unfreundlich oder neidisch oder haben jemand herablassend behandelt? Als kleine Anmerkung, auch die anderen Teilnehmer im Straßenverkehr sind Mitmenschen bzw. unsere Nächsten, auch wenn sie vielleicht nicht immer hören, was wir über sie sagen. Und da merken wir schon, da ist Schuld in unserem Leben. Nicht nur dieser Kerkermeister saß im Gefängnis seiner Schuld, sondern wir sitzen da auch drin als Menschen, jeder. Und jede für uns vielleicht auch noch so kleine Schuld oder scheinbar noch so kleine Schuld trägt dazu bei, dass diese Mauern des Gefängnisses stärker werden. Und Gott dagegen, er ist durch und durch heilig. Er hat noch nie Schuld auf sich geladen. Weder in Gedanken, noch in Worten, noch in Taten. Gottes innerstes Wesen ist Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe. Und er ist es durch und durch. Er ist nicht nur mal zwischendurch lieb, sondern er ist die Liebe. Er ist nicht nur manchmal verhält sich ein bisschen heilig, sondern er ist heilig. In ihm ist gar nichts Schlechtes. Und wir Menschen mit unserer Schuld, wir passen nicht zu diesem heiligen Gott. Aber wir würden uns gerne für ihn passend machen. Das ist der Versuch von allen Religionen, sich passend für Gott zu machen. Irgendwie diese Leiter zu Gott hochzuklettern und sich irgendwie passend zu machen für ihn. Dadurch vielleicht, dass wir versuchen, schlechte Taten durch gute Taten auszugleichen. Aber das funktioniert gar nicht. Wir können schlechte Taten nicht durch gute Taten ausgleichen. An einem ganz drastischen Beispiel wird es deutlich, wenn ich jemanden töte, dann ist dieser Mensch tot. Und auch wenn ich dafür eine gerechte Gefängnisstrafe absitze, bleibt dieser Mensch tot. Wenn ich seinen Angehörigen Schmerzensgeld bezahle, bleibt dieser Mensch tot. Und sogar wenn ich einem anderen Menschen das Leben rette, bleibt dieser eine trotzdem tot. Ich kann diese Schuld nicht ungeschehen machen. Und so ist mit anderer Schuld auch. Wenn ich Geld gestohlen habe, dann kann ich das Geld zwar zurückgeben, aber trotzdem bleibe ich jemand, der gestohlen hat. Wenn ich einmal gelogen habe, kann ich danach mein Leben lang die Wahrheit sagen, trotzdem habe ich das eine Mal gelogen. Ich kann schlechte Taten nicht durch gute ausgleichen, das funktioniert nicht. Und trotzdem versuchen es die Menschen immer wieder, in den verschiedenen Religionen, sich irgendwie durch gute Taten hochzuarbeiten. Aber in diesem Gefängnis der Schuld, da sitzt jeder Mensch. So wie wir sind, so passen wir nicht zu Gott. weder jetzt in dieser Zeit noch nach unserem Tod in der Ewigkeit. Unsere Schuld trennt uns vom heiligen Gott. Und der Kerkermeister, der hat das irgendwie begriffen und er stellt dann hier in diesem Gefängnis die entscheidende Frage: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Wer bringt mich aus meinem Gefängnis der Schuld raus? Und die Antwort ist dann sehr knapp oder ja, sehr komprimiert zusammengefasst: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und im Vers 32 heißt es dann noch: Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Das macht also klar, dieser eine Satz, glaube an Herrn Jesus, so wirst du in dein Haus selig, war nicht das Einzige, was sie ihm gesagt haben, sondern sie haben ihm und seinen Familienangehörigen und allen, die bei ihm im Haus gewohnt haben, wahrscheinlich eine ausführliche Predigt gehalten und diesen Weg der Rettung genau erklärt. Jesus Christus ist der Einzige, der uns Menschen aus dem Gefängnis unserer Schuld befreien kann. Denn er, der ja Gott selbst ist, er hat sich dazu entschieden, den Himmel zu verlassen und als Mensch auf diese Erde zu kommen. Und obwohl er ganz Mensch war, war er gleichzeitig doch auch ganz Gott. Und er ist der einzige Mensch, der niemals Schuld auf sich geladen hat. Weder in Gedanken, noch in Worten, noch in Taten. Er hat ein völlig schuldloses Leben geführt. Und auch er wurde aus Hass und Neid verleumdet und wurde zu Unrecht zum Tod am Kreuz verurteilt. Und als Jesus Christus dort am Kreuz hing, da hat Gott der Vater die Schuld der gesamten Menschheit auf seinen Sohn gelegt. Die Bibel sagt uns sogar, dass Jesus dort am Kreuz zur Sünde wurde. Er wurde zum Mord, er wurde zum Ehebruch und er wurde zu den vielen kleinen Gemeinheiten, mit denen wir uns gegenseitig das Leben schwer machen. Er, der nie etwas Böses getan hat, der durch und durch heilig war, wird mit dieser gesamten Schuld der Menschheit konfrontiert. Mit dieser unglaublich schweren Last auf sich stirbt Jesus am Kreuz. Jetzt könnte man sagen, die Schuld hat Jesus besiegt. Er ist gestorben unter dieser Schuld. Aber das stimmt nur bedingt. Das stimmt eigentlich gar nicht. Denn nach 3 Tagen ist Jesus Christus auferstanden von den Toten und das beweist, dass er stärker ist als diese Schuld, dass er stärker ist als der Tod, dass er stärker ist als die Hölle und der Teufel. Und wer das glaubt und Jesus Christus Vertrauen schenkt, der wird aus seinem Schuldgefängnis gerettet. Das war das, was vorher ja, die 4 in ihren Zeugnissen auch erwähnt haben mit Bekehrung. Das ist das, was Bekehrung bedeutet. Zu Jesus Christus zu kommen in einem ehrlichen Gebet und zu sagen, ich kann mich nicht zu Gott hocharbeiten. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und ihm dann zu bekennen, was man Falsches getan hat. Ihm zu sagen, bitte, bitte vergib mir. Und dann haben wir die Zusage aus der Heiligen Schrift, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist Bekehrung. Und daraufhin schenkt Gott uns die Wiedergeburt. Er gibt uns ein neues Leben. Er befreit uns aus dem Gefängnis der Schuld und lässt uns ein neues Leben leben. Wenn jemand dazu noch Fragen hat, darf er gern nach dem Gottesdienst auch auf mich zukommen oder auch zu jedem anderen, von dem er weiß, dass dieser Mensch sein Leben aktiv für Christus lebt. Der Gefängnisdirektor und seine Familie, die haben verstanden, was ihnen hier für ein großartiges Angebot gemacht wird. Sie haben sich dazu entschieden, Jesus Christus zu vertrauen und ja, ihn als Retter anzunehmen und ihm auch als Herrn zu folgen. Nicht mehr den eigenen Wünschen zu folgen, sondern zu sagen, Gott, du darfst es. Ihm nachzufolgen, das zu tun, nach seinem Willen zu fragen und so zu leben, wie es Christus möchte. Und deshalb, weil sie diese Entscheidung getroffen haben, deshalb werden sie in derselben Nacht noch getauft. Und diese Taufe, die war ein nach außen hin sichtbares Zeichen für den innerlich geschehenen Glauben, der in ihrem Herzen stattgefunden hat, dieses Vertrauen auf Jesus. Dafür war die Taufe das äußerlich sichtbare Zeichen. Und auch die Taufe, die wir gleich durchführen werden, die ist nicht mehr und auch nicht weniger als ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass die Täuflinge sich dafür entschieden haben, mit und für Jesus Christus zu leben. Es ist ein Schritt auf dem Weg Jesus nach. Es ist keine mystische Handlung, in der irgendwie etwas bewirkt wird dadurch, dass die unter Wasser getaucht werden, sondern dieses Untertauchen unter das Wasser symbolisiert, dieses alte Leben ist vorbei. Das alte Leben im Gefängnis meiner Schuld ist vergangen. Und das Auftauchen bedeutet, ich lebe jetzt ein neues Leben mit und für Jesus Christus. Amen.